Guten Morgen, liebe Geschwister. Draußen hat 17 Grad. Ich bin voll begeistert von diesem Wetter hier. Aber wir sind unter dem Wort Gottes. Und was ich heute Morgen gehört habe, dass das brennt wie Feuer. Na, vielleicht geht es auch ein bisschen von innen nach außen. Ich war mal im Gottesdienst so an der Stände in Nürnberg und da war der Heimbucher noch da, da hat er gepredigt. Und da fiel die Heizung aus, so im Jahreswechsel, da hat es Minusgrade gehabt. Da hat er gesagt, dann soll eben das Wort uns einheizen. Ja. Also, so einfach ist das. Wir haben gestern damit aufgehört, dass nunmehr alle Feinde besiegt waren. Nicht wahr? Amalek hat mehr Kriege erlebt. Auch der Überrest, der dann geflohen ist, nach Edom. Den haben dann die Söhne Simeons aufgespürt und getötet. Und so wäre nach der bildhaften Sprache der Bibel, nach der Symbolik, eigentlich nun alles erledigt. Aber es ist nicht so. Es ist noch einer übrig geblieben. In der Tat, ein einziger ist noch übrig geblieben. Und das ist Haman, der Sohn Hammedatas, der Agagiter, der im Buche Esther vorkommt. Und um diese Geschichte geht es heute Morgen und noch etliches dazu. Ich habe gestern gesagt, ich brauche geneigte Zuhörer. Ich bleibe dabei. Da war Haman, der Agagiter, so nenne ich ihn einfach mal kurz, im Königreiche des Ahasverosch, des Ahasveros in der Elberfelder Übersetzung. Und der König Ahasveros von Persien setzte den Stuhl dieses Haman über den Stuhl aller Fürsten. Und so wurde er der große Chef, Esther 3, Vers 1, der zweite, da steht nicht so dort, aber trotzdem der zweite im Königreich. Obwohl ich das nachher noch einmal erzähle, jetzt schon zum Anfang einmal die handelnden Personen. Da ist der König Ahasveros, Mordokai, der Jude und Benjaminiter, das ist uns nachher, wird heute noch wichtig werden, er war Jude und er war Benjaminiter. Also er war Benjaminiter und man nannte ihn einfach den Juden. Und dann ist da die Esther, das ist die Weise, das ist seine Nichte und der ursprüngliche Name der Esther war Hadassah, das ist die Myrte. Und die Myrte ist das Kraut, nein, das ist die Pflanze des tausendjährigen Reiches, der Hochzeitsstrauß. Wie es auch bei uns, manche Bräute nehmen einen Myrtenstrauß als Zeichen, dass sie nun heiraten, der Braut. Und so auch ist die Hadassah, auf Deutsch die Myrte, sie ist die kommende Braut und Frau des Königs. Und dann ist da Haman, der Sohn Hammedatas, der Agagiter, ich sagte es schon, Esther 3, Vers 1. Er heißt auch der Sohn Hammedatas, der Widersacher der Juden, Esther 9, Vers 10. Und der Widersacher aller Juden, Esther 9, Vers 24. Und ich sagte auch schon gestern, es gibt keinen schlimmeren Feind für Israel als Amalek und damit als Agag. Würde ich auch noch mal sagen, Agag ist dann das Vorbild auf Satan, den letzten und großen Widersacher der Juden. Und jetzt die Vorgeschichte im Buche Esther. Da verstößt der König Ahasveros seine Frau Vasti wegen Ungehorsams. Und nun wird in einem aufwendigen Verfahren eine neue Braut und Frau gesucht. Nicht wie die das gemacht haben, ist schon interessant. Da werden einfach alle Frauen aus dem Königreich zusammengerufen und dann werden sie eine nach dem anderen prüft dann der König, ob sie für ihn taugt oder nicht. Also und diesen Prozess beschreibt nun das Buch Esther. In dieser Zeit hat der König den Haman, ich habe es ja schon erzählt, ich sage es bestimmt noch zweimal, den Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, groß gemacht und seinen Stuhl über alle Fürsten gesetzt, wie ich schon sagte, Esther 3, Vers 1. Vor dem Tor zum König saß immer der Jude Mordechai aus dem Stamm Benjamin. Wahrscheinlich, wie das so üblich ist, wenn man dort sitzt, hat er mit verschiedenen Waren gehandelt, da steht es nicht in der Bibel. Jedenfalls war über das, was da im Palast des Königs vorging, bestens informiert. Das war, den hätte man als Geheimdienstchef einsetzen können. Der hat auch ja, das ist die bekannte Geschichte, eine Verschwörung gegen den König aufgedeckt und dadurch wurde er dann vom König geehrt und das war dann auch der Beginn des Falls von Haman. Wenn nun Haman durch das Tor zum König ging, so standen alle vor ihm auf, verbeugten sich, Esther 3, Vers 1 und 2, außer einem, und das war Mordechai. Warum? Weil er sich vor Amalek und schon gar nicht vor einem Agagiter verbeugt oder vor ihm aufsteht. Nicht? Krieg hat Yahweh mit Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Und das hat er befolgt. Da steht er nicht auf. Das brachte den Haman derart in Wut, dass er beschloss, alle Juden umzubringen. Und jetzt beantragt er bei dem König und der König versiegelt ihm diesen Wunsch und damit ihm die Geschichte ihren weiteren Verlauf. Die Juden waren eigentlich schockiert, auch das werde ich nachher nochmal erwähnen. In diesem Brautfindungsprozess hat nun Mordechai die Esther dazu animiert, sich an diesem Wettbewerb nicht das Mal zu beteiligen. Und am Schluss erwählt sich Ahasveros die Esther zur Frau. Über den Beschluss des Haman, alle Juden umzubringen, war die jüdische Bevölkerung natürlich entsetzt, wie ich schon sagte. Mordechai schickte zur Königin und ließ ihr mitteilen, dass nur durch sie die Rettung der Juden gelingen könnte. Deshalb müsste sie zum König gehen. Das war keine ungefährliche Sache. Wer ohne Erlaubnis zum König geht, konnte ein Todesurteil verwirken. Auch die Frau. Und ich denke, dass diese Geschichte einigermaßen bekannt ist. Wenn es nicht bekannt ist, dann lest es einfach auch eine interessante Geschichte, nicht wahr? Spannend, spannend. Durch die Intervention der Esther bei einem zweiten Treffen beim Gastmahl, sie hat ja den König, den Haman, eingeladen zum Essen und beim ersten Mal hat sie gesagt, hat der König gefragt, was willst du eigentlich? Und dann sagt er, sag ich dir morgen. Wenn du kommst, morgen nochmal miteinander. Und dann kamen sie morgen nochmal miteinander. Also durch die Intervention der Esther bei einem zweiten Treffen zu einem Gastmahl in dem Hause lässt sie den König wissen, dass sie Jüdin ist und dass Haman der Feind der Juden ist. Daraufhin wird Haman verhaftet und danach gerichtet. Die Juden durften sich am Tage der geplanten Vernichtung wehren. Es wurde ja kein Gesetz zurückgenommen. Deshalb heißt es, das ist ein Gesetz der Perser. Meder und Perser, das wurde nicht zurückgenommen. Da konnte jetzt nur irgendwas dagegen setzen. Also, die Juden durften sich am Tag der geplanten Vernichtung wehren und so wurden die Helfershelfer des Agagiters getötet und die Juden gerettet. Daraus entstand das berühmte Purimfest, weil Haman den Vernichtungstag durch das Pur, das ist der persische Ausdruck für das Los, bestimmen ließ. Ich behalte meine Stimmelage, sonst wird es nichts, wenn ich dann noch mal runtergehe. Doch Gott wendete das Pur des Haman zugunsten der Juden oder er wandelte Fluch in Segen. Es ist auch zu leise, oder? Ja. Nein? Es kommt nicht so gut zurück. Also ich werde weiter. Und jetzt wird ganz wichtig jetzt. Die Auslegung des Buches Esthers macht große Schwierigkeiten, da es nicht mit den üblichen Schemata ausgelegt werden kann. Auch unsere Brüder haben, so meine ich, nie am Stück ausgelegt, sondern immer nur Teile daraus. Und das möchte ich Ihnen jetzt erklären, warum. Da hat die Hochzeit Esthers und Ahasveros bereits stattgefunden und Haman stellt noch den Juden nach. Das heißt doch in unserer heilsgeschichtlichen Vorstellung oder unserem Kenntnis, wenn das tausendjährige Reich beginnt, beginnt die Hochzeit des Lammes und dann ist Haman, sprich Satan, im Gefängnis gebunden. Und hier sitzt er immer noch da. Die sind verheiratet, die Braut, der Bräutigam, der Mann, die Frau und Haman, sprich, ein bildlicher Satans ist auch noch da. Das können wir nicht mit unseren normalen Auslegungsmethoden auslegen. Das geht gar nicht. Also wie soll das zusammenfassen? Und hier wird nun etwas Verborgenes erzählt. Esther heißt die Verborgene. Ich weiß, Heinz Schumer hat das von Esther, Astarte und so ausländischen Sprachen abgeleitet, aber Hebräisch heißt das Sata, verbergen. Esther ist einfach die Verborgene, oder Gott hat verborgen, oder ich bin verborgen. Und doch weist ihr ursprünglicher Name, Hadassah Myrde, auf das tausendjährige Reich hin, wo sie dann als Braut offenbar ist. Aber als verborgene Braut ist sie eben nicht offenbar. Und im ganzen Buch Esther, das ist ja auch bekannt, kommt der Begriff Gott oder Yahweh überhaupt nicht vor. Auch Gott ist verborgen. Wie sollen wir das auslegen? Noch einmal die wichtigsten Namen. Vasti, die Ungehorsame, habe ich schon erwähnt. Und da sagt Atomul dazu, Vasti, das ist Israel unter Gesetz. Das ist ganz gut. Sie ist ungehorsam gewesen. Und deshalb wird es verworfen. Und da ist Esther, stellt die Braut dar, das habe ich schon gesagt, die Gnade gefunden hat in den Augen des Königs, in der sie lieb gewann. Auch wichtig. Und da ist der König Ahasveros, er stellt Jesus, den König, dar. Und das möchte ich auch schon betonen, weil das alles in der Endzeit geschieht. Nach der Entrückung stellt Ahasveros den Fülle-Christus dar. Christus und seine Gemeinde. Wir werden also erleben, oder heute, dass mit Mordecai und wie sie alle heißen, nicht die Gemeinde gemeint ist. Die Gemeinde ist bei dem König. Gemeinde ist schon entrückt. Das war ein langer Prozess, dahin zu kommen. Das möchte ich auch dazu sagen. Sowas entdeckt man nicht von gestern auf vorgestern. Und dann ist natürlich noch Haman da, der Sohn Hammedatas, der Agagiter, wie ich schon sagte. Ein Bild auf Satan, das Haupt der Sünder. Er sündigte von Anfang an und er verführte Adam und Eva zur Sünde. Und so kam sie in den Kosmos. Haman, der Feind der Juden. Und dann ist da noch Mordecai, auf Deutsch zerriebene Myrre. Das Leiden ist die Myrre, zerriebene Myrre. Das gibt Ausleger, die übersetzen das mit Mordecai, Marduk lebt, aber das passt von den Buchstaben nicht ganz. Ich verwerfe diese Übersetzung. Noch einmal, Esther ist die Verborgene. Wann ist Gott ganz verborgen? Wann ist Jesus ganz verborgen? Und das kann nur in der Endzeit sein. Und in diese Zeit müssen wir die Begebenheit heilsgeschichtlich hineinlegen. Aber auch in der Endzeit wird die verborgene Braut begonnen. Endzeit beginnt für mich mit der Entrückung. Dann gibt es noch eine Vorendzeit und dann gibt es die zwei Hälften der eigentlichen Endzeit. Die letzte Zeit, ja. Erst nach der Entrückung, das hören wir immer wieder hier. Ich will es aber betonen. Erst nach der Entrückung geht die Heilsgeschichte weiter. Nicht vorher. Die Gemeinde muss bei Jesus sein. Der Leib Christi muss fertig sein. Dann kommen alle diese Dinge mit Endzeit und Braut und Israel und. Nun, wer ist Esther? Wer ist Esther? Da steht in Johannes 3, Vers 29. Da sagt der Johannes, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Ganz einfach. Aber, also waren die Menschen, die bei Jesus waren, Brautzählen. Zumindest sie richtig glaubten. Sie waren die ersten Brautzählen, die Jesus gewonnen hat. Das ist einfach so. Kann man nicht wegdiskutieren. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Und sie waren bei Jesus. Und dann hören wir von der Braut nichts mehr. Es sei denn, 2. Korinther 11, ich habe euch als eine keusche Jungfrau dem Haupt verlobt. Aber dann kommt sie erst wieder in der Offenbarung vor. Ich quäle mich natürlich auch mit Johannes 2 und 2. Johannes und 3. Johannes von der Herrin, das ist auch eine weibliche Person, aber ob das die Braut ist, das weiß ich nicht. Also sie kommt erst wieder in der Offenbarung vor. Diese Sammlung der Braut wird sich aber erst nach der Entrückung zu einer Bewegung entwickeln. Da werden Brautseelen gewonnen. Und dann heißt es doch bei Matthäus 25 oder in Matthäus 25, es ist Mitternacht, der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt. Hoppla, jetzt ist der Bräutigam da. Endzeit, Entrückung war, der Bräutigam kommt. Da ruft, da ertönt der Ruf. Und da wird auch die Braut in Bewegung geraten. Und über die Braut in der Endzeit gibt es das Hohelied, Auskunft, gerade das Hohelied. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 1, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich den, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht, ja, weil er noch nicht da war auf dieser Erde, ganz einfach. Aber, und nun kommt eben diese spannende Frage und die Entscheidung der Auslegung. Doch wie ist es denn möglich, dass die Braut und die zukünftige Frau in der Zeit der Aktivität Hamans als Endzeit zum König gehen kann und ihn anflehen kann? Da gibt es ganz erstaunliche Dinge in der Bibel. Da steht doch in Jeremia 31, Vers 15 und zitiert in Matthäus 2, Vers 17 bis 18, eine Stimme ist in Rama gehört worden zur Zeit der Geburt Jesu, weinen und viel Wehklagen, Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Das Wort Gottes. Ja, von wo aus geschah das denn? Von wo aus hat er denn das gesehen? Als Rahel starb, ging ihre Seele ins Totenreich, damals auf jeden Fall. Und ihr Geist ging zu dort, vielleicht zu Gott, vielleicht ins Paradies, wo der Geist des Schächers war. Und ich vermute, dass sie von dort aus das gesehen hat, denn ihre Seele im Totenreich konnte das sicherlich nicht sehen. Aber da lebt noch viel mehr. Da ist heute die Rahel natürlich auch oben. Denn Jesus ist auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren und sie ist auch jetzt vollendet, weil die Gemeinde da ist. Vorher gab es das nicht. Aber nach der Entrückung gibt es dann auch jüdische Märtyrerseelen unter dem Altar. Die reden auch im Himmel. Offenbarung 6, Vers 9. Da ist in Offenbarung 7, Vers 9 eine große Volksmenge, unzählbar, steht vor Jesus. Und die singen ja. Oder das sind dann die 144.000, Offenbarung 14, von der Erde erkauft, stehen weißen Kleidern vor ihm. Aber die Braut muss fort sein. Und sie ist schon sein Weib geworden. In meinen Augen, und sage ich Ihnen, wie ich das sehe, in meinen Augen ist die Esther die vollendete Braut, soweit sie schon da oben angekommen ist, gestorben. Als Märtyrer oder die bei Johannes 3, Vers 29. Nach der Entrückung ist das alles nur möglich. Ich wiederhole das immer wieder, weil das das entscheidende Argument. Nach unserer Verwandlung in himmlische Geistleiblichkeit ist das sicherlich auch für die Braut möglich. Und so wird es sein. Die Bibel sieht in ihrer Symbolik und Vorausdarstellung die Braut, die da oben ist, schon als Frau. Und Messias als den Bräutigam und Ehemann. Und er erfüllt sich ganz am Anfang zuerst noch im Verborgenen Jeremia 31, 22. Und doch habe ich mich mit ihnen vermählt. Die ganze Bibel sagt, Gott, Jesus hat sich mit Israel vermählt. Und hier oben fängt das nun im Verborgenen an. Jeremia 3, 14, denn ich habe mich mit dir vermählt. Im 31, 22 heißt, ich habe mich mit ihnen vermählt. Und im 3, 14 heißt, ich habe mich mit dir vermählt. Sollte sich diese Schriftstelle nicht nach der Rückung und in der Endzeit schon zu erfüllen beginnen? Die Bibel in ihrer Symbolik und Vorausdarstellung sieht auch die Braut schon als Frau, wie ich sagte, und den Messias und die Braut schon als verheiratet. Dort beginnt die Hochzeit. Und wenn Sie das jetzt nicht glauben, das ist eben die Schwierigkeit dieser Auslegung, wo ich sagte, ich brauche geneigte Zuhörer, dann lese ich Ihnen jetzt Lukas 12, Vers 36 vor, einen Vers, den habe ich halt überlesen, weil ich nichts mit anfangen konnte. Aber jetzt kann ich was mit anfangen. Lukas 12, Vers 36. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, in der Endzeit, wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit. Hoppla, Endzeit. Er bricht auf von der Hochzeit. Wo hat man die Hochzeit des ersten tausendjährigen Reich? Nein, die Hochzeit beginnt, so muss man das einfach auslegen, im Verborgenen, während der Endzeit. Gemeinde ist dort geistleiblich. Und die Braut wird schon in einen beginnenden Prozess mit Jesus als Braut und Frau gesehen. Dieses Lukas 12, 36 ist für mich der Schlüsselvers, dass Jesus aufbricht von der Hochzeit, wenn es dann heißt, um Mitternacht der Bräutigam kommt. Das sind jene erstaunlichen Entdeckungen, in Anführungszeichen, dass es in der Endzeit im Himmel Dinge vor sich gehen, die wir durchaus nicht zum Zentralen unserer Verkündigung erheben müssen und erheben. Aber der Himmel lebt, und wenn die Gemeinde dort ist, dann können alle Verheißungen und alle endzeitlichen Geschehnisse anlaufen. Der König bricht auf von der Hochzeit, Lukas 12, 36, eine ganz wichtige Bibelstelle. Und jetzt Esther, die verborgene Braut, immer alles verborgen. Die verborgene Braut, Frau, geht zum König. Die Gebete, die nach oben steigen, hört auch die Braut und sie geht zum König. Und sie muss noch um Audienz bitten, denn es ist noch nicht wie im tausendjährigen Reich. Es ist eben noch die Braut nicht offenbar geworden. Und wer ist Mordecai, die zerriebene Myrrhe? Ich habe noch nie eine Auslegung über Mordecai gehört. Es ist sehr gut möglich, dass ich das verpasst habe. Ja? Wie in der Schule, bis dann wir gerade mal nicht da gewesen, wenn das durchgenommen ist, worden ist. Aber wenn das in der Klassenarbeit vorkommt, was du nicht gewusst hast. In Mordecai sehe ich die Gerechten Israels in der Endzeit. Die Juden. Oder die Gerechten Israels, die die Juden der Endzeit zur Gerechtigkeit führen. Das steht in Daniel 12, Vers 3. Und die Verständigen, das sind für mich auch die Gerechten, die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Mordecai stellt die Gerechten und die Verständigen dar, die in Israel die Braut in die Hand des Königs bringen. Allerdings, ich gestehe das Gastmahl ist für mich nicht auslegbar. Ich kann Ihnen das nicht auslegen. Nicht, da sitzen die zusammen, schon verheiratet, und dann lädt auch noch die Braut den Haman ein. Ich kann das nicht auslegen. Tatsache ist jedoch, dass die Braut erst enthüllt wird, auch für Satan, der auf die Erde geworfen ist, wenn Jesus zu Beginn des tausendjährigen Reiches erscheint. Das ist dann, wenn Satan gebunden wird und danach gerichtet wird. Jetzt auch dürfen die Juden sich wehren und das wahre Purim feiern. Und vielleicht, der Haman war ja schockiert, als er hörte, sie ist Jüdin. Vielleicht wird das Erscheinen Jesu auch für Satan einen Schock bedeuten, wenn er erkennt, wer die Braut ist. Denn er blickt auch nicht hinter alles. Das Ende Hamans und das Ende Satans kommt am Schluss. Nun kommt noch was zwischendrin. Der Geist Amaleks und das Ende. Nun müssen wir noch der Frage nachgehen, ob es auch heute noch Amalek bzw. den Geist Amaleks gibt. Nach meiner Auffassung gibt es keine Nachkommen Amaleks mehr. Aber den Geist Amaleks, den gibt es noch immer. Das ersehen wir auch aus verschiedenen endzeitlichen Texten der Schrift. Ich nenne jetzt keine Namen, aber da gab es vor ein paar Jahren einen Israel-Korrespondenten, ich deshalb keinen Namen, weil der Vortrag wurde nicht aufgenommen. Da gab es vor ein paar Jahren, den gibt es heute noch, einen Israel-Korrespondenten, das war nicht Gerloff. Und der hat auf einer Konferenz über die Palästinenser gesprochen. Und er hat es so toll gemacht, dass die Frau, die mir das berichtet hat, gesagt hat, die Amalek, das sind die Palästinenser. Widerspruch war unmöglich. Die war so überzeugt und so begeistert von dem Vortrag, dass ich also da aufgehört habe, weiter zu sprechen. Also ich kann das nicht so sehen. Und jetzt müssen wir Psalm 83 aufschlagen. Psalm 83, Vers 1 bis 5. Da wird von einer endzeitlichen Koalition berichtet. Gott schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille. Denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Wieder dein Volk machen sie listige Anschläge, wie heute auch, und beraten sich wieder deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien. Ganz modern. Dass nicht mehr gedacht wird des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund widerlich gemacht. Das wird sich ganz in der Endzeit erfüllen am Ende, das ist richtig. Aber das erleben wir heute schon. Die Zelte Edoms, nicht? Das ist da unten im Süden von Jordanien. Die sind ja heute noch ruhig. Aber das kann sich morgen schon ändern. Und die Ismaeliter, die kennen wir doch alle, nicht wahr? Feinde Israels. Und Moab, östlich des Jordan, auch heute ruhig, kann sich auch ändern. Und die Hageriter, weiß man nicht, wer das ist, aber Hagar ist die Urmutter von ihnen. Das ist Hageriter wie Hagar. Das sind Nachkommen der Hagar oder irgendein Volk. Gebal und Ammon, Gebal weiß man auch nicht, Ammon auch östlich vom Jordan, sind auch noch ruhig, kann sich auch ändern. Amalek, aha, die gibt es also noch am Ende. Philistäer, jetzt haben wir sie, das sind die Philister, das sind die Palästinenser. Philistäer sind die, die da heute in Israel wohnen. Samt den Bewohnern von Tyrus, das Libanon. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen, das ist der Irak, sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Also werden einmal in der Endzeit die Söhne Lots, die östlich des Jordan, die werden schon eine gewisse Rolle übernehmen. Weil der Amalek extra erwähnt wird und Philister extra erwähnt wird, deshalb können Amalek nicht die Palästinenser sein. Da lebte vom 23. April 1720 bis zum 9. Oktober 1797 der Rabbiner Eliyahu ben Salomon Salman in Litauen. Er wurde später bekannt unter dem Namen der Gaon von Vilna. Ob Litauen damals polnisch oder russisch war, weiß ich nicht. Vermutlich polnisch. Der Gaon, das ist der Ehrentitel für einen weisen, großen Weisen Israels, oder modernes Hebräisch, Gaon ist das Genie. Ungefähr zeitgleich mit Friedrich dem Großen lebte er. Die waren nur so um Tod und Geburtstag 8 bis 10 Jahre auseinander. 1772 war die erste polnische Teilung, ist vielleicht wichtig. Ich bin nicht tief eingestiegen, denn was ich jetzt sage, es reicht auch. Friedrich der Große wurde 1740 König und regierte bis 1786. Und dann 1797 starb dann dieser Eliyahu, der Gaon von Vilna. Dieser Gaon von Vilna stellte die Behauptung auf, dass Deutschland Amalek sei, beziehungsweise die Deutschen von Amalek abstammen würden. In einem Heft, das Johannes Ullmann ausgelegt hat, vor letztes Mal, heute ist es nicht mehr da, Überschrift sagt, schafft sich Merkel selbst ab. Habe ich weiteres gelesen, ich war überrascht, in einem solchen Blatt das zu finden. Es hat schon früher, und da habe ich auch ein Stück mit herausgenommen, Johannes Gerloff 2016 im Internet eine Story oder die Geschichte veröffentlicht. Und aus dem Blatt, das Johannes Ullmann veröffentlicht hat, lese ich jetzt etwas vor. Ich zitiere, als zum Beispiel der Kaiser Wilhelm II. 1898 im Herbst seinen berühmten Besuch in Jerusalem abstattete, wurden alle führenden Geistlichen der Stadt eingeladen, an einem ausgiebigen Empfang teilzunehmen. Die ultraorthodoxen Rabbiner jedoch verweigerten ihre Teilnahme. Einer von ihnen war der leidenschaftliche Antizionist Josef Chaim Sonnenfeld. Als er Jahre später gefragt wurde, warum er abgesagt hatte, trotz der seltenen Gelegenheit, nach dieser Begegnung mit einer kaiserlichen Persönlichkeit seinen ritualen Segen weiterzugeben, antwortete Rabbiner Sonnenfeld wie folgt: Ich habe von meinem Lehrer Rabbiner Lev Fiskin über die Tradition erfahren, die dem Rabbiner Elia, dem Gaon von Vilna, zugeschrieben wird, dass die deutsche Nation von Amalek abstammt, und wie soll ich einem Monarchen, der ein Volk beherrscht, dessen Andenken uns befohlen wurde, auszumerzen, mit dem heiligen Namen segnen. Amalek ist die Bezeichnung des Judentums für den zur Ausrottung gebrandmarkten ewigen Feind des Judentums. Wir verstehen jetzt vielleicht manche Hintergründe, die heute in dieser Welt ablaufen, oder Dinge, die ablaufen. Wenn man mir das an den Kopf werfen würde, in Israel zum Beispiel, würde ich mich dagegen stellen. Deutschland ist ein Kulturland, Amalek war das nie. Amalek ist ein Nachkomme eines Bebelos, griechisch eines unzüchtigen Tores. Deutschland ist seit dem Zweiten Weltkrieg der größte Helfer Israels. Meine Lehrerin, zu der ich ab und zu gehe in Israel, die Deutschen haben nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute mehr geholfen als USA. Materiell heißt das jetzt natürlich. In den 50er Jahren waren 20% des Volksvermögens aus Israel, aus Deutschland, und nur durch die deutsche Wiedergutmachung war der Aufbau des Staates Israel so schnell möglich. Jemand sagte mir in den 70er Jahren, ach, in diesem hat ein kleines Geschäft, hätten keinen Umsatz gemacht, keinen nichts verkaufen in diesem Jahr, aber eine kleine Rente von Deutschland, nicht wahr? So haben die sich dann über Wasser gehalten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Deutschen diejenigen, die die größten Beiträge zur Entwicklung des damaligen Israel leisteten, hat Hetty Kollek, der Oberbürgermeister, gesagt, in Jerusalem. Teils waren sie in englischen Diensten. Ich denke an die Templer, die 1867, 68 anfingen. Und sie haben die Vorbereitung gebracht für die erste Einwanderungswelle 1882. Wie in Israel, so in Deutschland tiefste Tiefen, höchste Höhen. Israel, ach, das steht auf der nächsten Seite, lese ich gleich vor. Verschiedene Beobachter entdecken eine erstaunliche Parallelität zwischen Deutschland und Israel. Das ist einfach auch so. Israel, Messias und Antimessias, Antichrist. Das Heil kommt von den Juden, aber auch der falsche Prophet. Die Braut und die Hure Babylon. Sie sind die Schriftbewahrer und Spruchbewahrer, nennt man sie auch. Und dann das Reformjudentum, so dieses liberale Judentum. Segen und Fluch. Festhalten der Überlieferung, Gesetz und Marx und Marxismus. Israel als Hauptnation und der Schwanz der Nationen. Auch heute Hauptnationen. Sie wollen alles tun. Ist erstaunlich. Alles, was sie tun wollen, sollen sie tun für den Segen der Welt. Auch heute. Und Gott gibt ihnen auch heute sehr viel. Da müssen sie alle anreisen, nicht wahr? Da müssen alle BMW, wie sie heißen, und müssen ihren Diesel programmieren lassen, sonst noch was. Auch Deutschland. Schriftbewahrer. Alle griechischen, hebräischen Ausgaben, die international führenden, kommen aus Stuttgart. Biblia Hebraica, Biblia Quinta jetzt. Im Mittelalter Schutz der Kirche und des Christentums, trotz der Verfolgung durch die Kirchen und die heiligen Stätten, deshalb auch die Kriege da im Mittelalter. Nein. Kreuzzüge, danke. Aber auch die Verfolgung der Gemeinde in Nächstgestalt, auch durch die Kirche. Die Hochkaiserzeit, kann darüber denken, wie man will, aber trotzdem, sie haben das Christentum bewahrt. Dann den Türkenabwehr, nicht wahr? Hochkaiserzeit habe ich gesagt, auf der anderen Seite Ron Satans, auf der anderen Seite Karl Marx, auf der anderen Seite Moshe Hess. Moshe Hess war der, der den Kommunismus hochbrachte, der rote Rabbi 1848, dort hat Karl Marx gelernt und andere. Auch das Reformjudentum wurde in Deutschland entwickelt. Türkenabwehr, habe ich schon gesagt. Und dann Martin Luther. Der wird heute kaputt gemacht wegen seiner Schrift, ja, nicht wahr? Von den Lügen und der Juden und ihren Lügen. Da wird gesagt, es gibt einen direkten Weg von Martin Luther zu Adolf Hitler. Völlig unsinnig. Völlig unsinnig. Das sind nur Boshafte, die sowas sagen. Aber es gibt einen direkten Weg von Charles Darwin zu Adolf Hitler. Evolution. Und Karl Marx. Dann Deutschland. Pietismus, Bengel, und was ich Ihnen jetzt sage, habe ich schon öfters mal gesagt, und ich bin völlig überzeugt, dass das richtig ist. Christi Allianz, die höchste Offenbarung seit Paulus haben wir bekommen. Ist euch das bewusst? Wir dürfen dankbar sein. Haben wir alle nicht bekommen, auch nicht Bengel, auch der Pietismus nicht. Viele sind fast dran gekommen, haben diese Schriftteilung und Leib und Haupt und Gemeinde und Allversöhnung. Das ist uns gegeben worden. Deutschland. Johann Sebastian Bach. Aber andererseits auch Hegel, der Bereiter des Marxismus, Nietzsche, der Bereiter des Nationalsozialismus, historisch-kritische Forschung, Adolf Hitler, Antichrist, alles Deutschland. Die Last des 30-jährigen Krieges, muss man auch sehen, dann der große Antisemitismus, NS-Zeit, sagte ich schon, Kommunismusabwehr. Und dann musste Deutschland zwei Weltkriege tragen, Schuld hin, Schuld her. Vor allem amerikanische Autoren sehen das heute ganz anders. Die Alleinschulddarstellung Deutschlands wird von ihnen nicht getragen. Nur von Deutschland darf sich das nichts anderes sagen. Alleinschuld Deutschlands. Aber die sehen das ganz anders. Also, wir mussten zwei Weltkriege tragen, aus Gottes Sicht zur Entstehung Israels. Nicht, da könnte man noch manches finden. Höchste Höhen, tiefste Tiefen, das prägt beide Völker. Doch wir sind noch nicht am Ende. Den Geist Amaleks gibt es ihn noch. Wenn das einmal spürbar war, dann war das in der NS-Zeit bei Adolf Hitler. Er trug zweifellos den Geist Amaleks. Das Wiedererstehen dieses Geistes zum Ende hin, die Endlösung der Judenfrage ist auf dem Wege. Und bevor ich das nun zu Ende führen kann, müssen wir noch etwas lesen. Und jetzt müssen wir in 4. Mose 24 hineingehen. 4. Mose 24, wir lesen das Gesicht Bileams. Das ist der letzte Einsatz von Bileam. Da hat der Balak, der König von Moab, ihn dann ja gebeten, das Volk Israel zu verfluchen. Zum Schluss hat er es gesegnet. Gott hat gesagt, mein lieber Freund, hier wird nicht verflucht. Hier wird nur gesegnet. Und dann ganz am Schluss dreht dieser Bileam auf, sage ich mal in unserer Sprache. Alles hat ihm Gott ins Herz gegeben, dieses Dinge. Nachher hat er was anderes gemacht. Dann ist er zurückgekehrt und hat dann die Juden zum Sündigen verführt mit den Töchtern Moabs. Das war dann bestimmt nicht mehr von Gott. Also jedenfalls, unser Herr hat ihm verboten, zu verfluchen, nur zu segnen. Und dann sagt er in 4. Mose 24,5, wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Und Vers 7, und sein König, ich sage schon, Jesus, der Messias, wird höher sein als Agag, als Satan. Und sein Königreich wird erhaben sein. Und dann geht's weiter. Der Bileam nimmt dann den Barak irgendwo mit. Und dann sagt er in Vers 14, komm, lieber Balak, Balak heißt er. Ich will dir anzeigen, was dieses Volk Israel deinem Volke tun wird am Ende der Tage. Hoppla. Er zerschlägt die Seiten Moabs, Vers 17, und zerschmettert alle Söhne des Getümmels. Und Edom wird ein Besitz sein und Seir ein Besitz sein, seine Feinde. Und Israel wird Mächtiges tun. Vers 20. Und er sah Amalek und hob seinen Spruch an und sprach: Die erste der Nationen war Amalek, aber sein letztes wird im Untergang verfallen. 23. Wer wird am Leben bleiben, sobald Gott dieses herbeiführt? Und er sah Amalek und hob seinen Spruch an und sprach: Die erste der Nationen war Amalek, aber sein letztes wird im Untergang verfallen. Nun zur endgültigen Lösung. Wer ist Amalek des Endes? Und ja, wer ist Amalek des Endes? Dass Satan, Agag, das bis zum Ende da ist, ist bekannt. Aber es wird wieder ein Amalek geben am Ende. Die Nationen werden vornehmlich repräsentiert durch Jafet. Die zerstreuten Juden wohnten mehrheitlich bei Jafet im Römischen Reich und danach teilweise natürlich auch bei Ismael im Irak und Nordafrika. Der erstgeborene Jafets war Gomer. Und der erstgeborene Gomers war Aschkenas. Und Aschkenas ist in Augen der Juden Deutschland. Die aschkenasischen Juden sind die deutschen Juden, eben besser noch die Juden, die Jiddisch sprechen. Der Gaon von Wilna hatte recht. Deutschland ist der Amalek des Endes. Und der Thron Satans steht in Berlin. Und von dort aus wird er dem Antichristen seinen Thron geben. Der Geist Amaleks war schon einmal dort bei Adolf Hitler. Schon einmal gab es die Endlösung der Judenfrage, zuerst bei Haman, dann bei Adolf Hitler und wieder am Ende der Endzeit. Und ich habe schon gesagt, er gab ihm, Satan gibt ihm den Thron, Offenbarung 13. Und dann das Ende Amaleks und damit auch dieses Landes. Aber das ist noch lange nicht der Schluss. Alles, was tief gefallen ist, holt Gott auch wieder hoch hinauf. Offenbarung 16, Vers 10. Wir kennen alle diese Stelle. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und sein Reich wurde verfinstert und zerbissen ihre Zungen und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Pein und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße von ihren Werken. Die Entwicklung der Heilsgeschichte zielt auf die Fortsetzung des Römischen Reiches hin. Das wird noch große Veränderungen geben. Da gibt es kein Amerika und kein England mehr vorne dran. Es wird ein neues römisches Reich entstehen und sehe ja auch die Zukunft, wenn die angloamerikanische Vorherrschaft gebrochen ist und dann wird das Ende kommen. Können Sie nachlesen, im Buch von Brzezinski, die einzig verbliebene Weltmacht. Ist wieder aufgelegt worden bei Kopp. Das Ende Amaleks und die Zukunft Amaleks und Agags. Das steht doch im Psalm 83, wir haben ihn schon einmal zitiert, in den Versen 16 und 17 und 18 folgendes. Fülle ihr Angesicht mit Schande, das sind die Feinde, von denen ich da gesprochen habe. Nicht wahr, auch der Amalek dabei. Damit sie deinen Namen Yahweh suchen. Das erzählt ihnen keiner von den Höllenpredigern, nicht wahr? Lass sie beschämt und hinweggeschreckt werden für immer zum und umkommen. und dass sie erkennen werden, dass du allein, dessen Name Yahweh Jehova ist, der Höchste bist, über die ganze Erde. Und jetzt ist noch nicht mal ein Punkt. Damit sie deinen Namen suchen. Nicht wahr? Und dass sie erkennen werden, dass du allein, dessen Name Jehova ist, der Höchste bist über die ganze Erde. Und wenn sie das erkannt haben, dann sind sie reif für die Gnade. Das dauert Äonen. Das ist richtig. Gottes Ziel mit Amalek und das Ziel aller Gerichte. Habe ich gelesen, sie sollen umkehren, Psalm 83, 17 und 18. Das ist der Sinn der Gerichte Gottes, dass sie beschämt werden, die Feinde umkehren und Gott erkennen. Und wie ist das nun bei Haman und seinen Söhnen? Ich werde das jetzt verhaftet, jetzt gehe ich zurück zu dem, was sie über Esther, bei Esther sagte. Das steht in Esther 7, Vers 10, dass man Haman an das Holz hängte, das er für Mordecai aufgerichtet hatte. Und der Grimm des Königs legte sich. Dieses Holz, war 50 Ellen hoch. Und nach Esther 9, Vers 7, töteten sie die 10 Söhne Hamans. Und die Juden stellen fest, die haben die erst getötet und dann haben sie auch noch ins Holz gehängt. Galater 3, 13, verflucht sei jeder, der am Holz hängt. Und dort hing einer, und das war Jesus, hat jeden Fluch getragen und auch jede Sünde. Und dort trug Jesu auch die Sünde eines Haman und die Sünde eines Adolf Hitler und die Sünde Satans. Der Zahlwert Messias ist 358. Und der Zahlwert Nachasch, Schlange, ist auch 358. Das ist der zur Sünde gemachte Jesus, die erhöhte Schlange. 50 Ellen war dieser Galgen hoch, dieses Holz. 50, Halja, die Zahl der Erlösung. In Christus, dort am Kreuz, wurde auch schon Satan erlöst, auch wenn es noch ein weiter Weg ist bis zum Ziel. Und dann wurden auch die 10 Söhne Hamans ans Holz gehängt. 10, die Fülle, die Helfershelfer der Finsternis. Denken wir an die 10 Hörner, nicht wahr? Auch die hingen dort. Auch dafür ist Jesus gestorben. Aber dort hingen auch die 10 Worte. 5. Mose 4, Vers 13, das Gesetz. Christus ist durchs Gesetz und fürs Gesetz gestorben. 2. Samuel 8, Vers 11 und 12. Und auch die silbernen und goldenen ehernen Geräte heiligte der König David dem Herrn. Samt dem Silber und dem Gold, das er dem Herrn von allen Völkern, die er sich unterwarf, geheiligt hatte. Von Aram, von Moab, nicht, hat er alles Gold und Silber erobert, schon andere Silber, das ist Vers 11, und dann hat er von den Völkern Silber und Gold erobert. Und das heiligt er Gott, dem Herrn, und das Silber und Gold stammt von Aram, von Moab, von Ammonitern, von den Philistern und von Amalek. Und von der Beute Hadadesers, des Sohnes Rechows, des Königs von Soba. Alles, was finster war, was abgefallen war, alle Schätze der Finsternis, bringt Jesus, David, zurück ans Licht, bringt es zur Helligkeit und er wandelt vom Fluch zum Segen. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Und dann erhält Esther nach Esther 8, Vers 1 das Haus Hamans Und der König gibt dem Mordekai den Siegelring, den er Haman weggenommen hatte. Und dann setzt die Esther den Mordekai, den Benaminiter, über das Haus Hamans. Ich muss betonen, wir sind jetzt im Kosmos, wir sind nirgends anders. Da durfte einst einmal Satan den Plan siegeln nach Hesekiel 28. Du siegeltest den Plan, so ist die richtige Übersetzung, da wird was anderes übersetzt. Er siegelte und unterschrieb einmal den Plan der Schöpfung und war dann auch der Herr der Schöpfung. Unter dem Himmel, alles nur Kosmos. Und jetzt dürfen an die Stelle dieses Haman, Satan, dürfen die Benjaminiter den Siegelring tragen des Königs. Das ist der Siegelring zur geistlichen Neuwerdung Israels und Nationen des Kosmos des tausendjährigen Reiches. Und da gibt es viel zu tun. Und was erhält die Braut? Die Braut erhält das Haus Hamans, Modell auf Satan. Und in diesem Haus Satans sind die Schätze der Finsternis verborgen. In Jesaja 45, Vers 3 steht Folgendes. Ein Wort an Kyros, den König von Persien. Dort heißt es. Und ich werde vor dir herziehen und werde das Höckerichte eben machen. Eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben, auf dass du wissest, dass ich Jahwe bin, der ich dich bei deinem Namen gerufen habe. Ich bin der Gott Israels. Wer dieser Kyros ist, das beschäftigt mich schon lange. Ihm, das ist ein Modell für irgendjemand, werden die Schätze der Finsternis gezeigt. Und ich sehe darin durchaus eine Parallele zu Mordekai, dem Benjaminiter. Er wird es sein dann, tausendjährigen Reich, wenn die Schätze der Finsternis geöffnet werden und sie verwandelt werden durch Jesus ins Licht, umgedreht von Finsternis in Licht, von Minus auf Plus. Denn als Satan fiel und alles finster wurde, hat er die ganzen herrliche Schöpfung und dem Himmel, den ganzen Kosmos ins Unglück gestürzt, ist alles dunkel geworden und jetzt macht Jesus alles wieder hell und eröffnet diese Schatzkammer des Bösen und der Finsternis. Wer ist Benjamin? Bin bald fertig. Benjamin, Psalm 68, 27. Da sind Benjamin der Jüngste, ihr Herrscher. Hat jemand schon sowas gelesen? Die Fürsten Judas, ihr Haufe, die Fürsten Zebulons, die Fürsten Naphtali. Benjamin wird einmal der geistliche Führer Israels werden. Und das auch nur verständlich. Denn wenn Josef Jesus darstellt, dann stellt Benjamin eben den Zweiten dar. Und in 2. Samuel 23, Vers 17 lesen wir, Jonathan, der Sohn Sauls, spricht der Benjaminiter, fürchte dich nicht, David, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite sein nach dir. Und auch mein Vater weiß es so. Ich glaube es, meine es so. Tausendjährigen Reich, wenn David wieder auf seinem Thron sitzt, wird er restauriert, wird sicherlich Jonathan der Zweite sein. Er selbst, der Jonathan. Und dann ganz zum Schluss jetzt. Und was hat die Braut vor? Sie hat also diese Schätze der Finsternis aus Hamans dem Mordekai gegeben, dem Benjaminiter. Er darf es öffnen. Und sie steht dann, jetzt sind wir aber schon auf der neuen Erde, am Feuersee, zusammen mit dem Geist, und sie sprechen, der Geist und die Braut sprechen, komm. Komm, komm aus dem Feuersee, das ist das Ziel der Zurechtbringung. Das ist die Erfüllung der Worte Jesu, siehe, ich mache alles neu. Gott wird allen Fluch einmal in Segen verwandeln. So viel Freude. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, ich brauche geneigte Hörer. Ich glaube, ich hatte recht, nicht wahr? Aber trotzdem, es ist einfach jetzt ein Weg gewesen mit dem Ende der Finsternis, mit dem Ziel der Finsternis, alles einmal ins Licht zurückzuführen und alles Finster zu richten, alles durchzurichten, bis einmal unser Herr zu seinem Ziel kommt. Und das, diese Freude lassen wir uns nicht nehmen. Und diese Freude erfüllt auch unser Herz. Und so gehen wir weiter einfach auf unserem Wege. Gott wandelt Fluch in Segen. Wir beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass dir nichts verborgen ist und dass deine Gemeinde zu dir flehen und dich bitten kann und dich anbeten kann und diese hörst. Und dass du nach Psalm 20 jedes Gebet erhörst und jedes Gebet hörst. Und es wird eines Tages kein Gebet unerhört bleiben. Du wirst es so erfüllen, wie es nach deinem Willen und deinem Wohlgefallen geschieht und dem Wohlgefallen entspricht. Herr, wir stehen in einem Prozess des Wartens auf deine Wiederkunft. Wir stehen in einem Prozess, dass Israel neu gemacht wird. Wir stehen in dem Prozess, dass jetzt das Ende kommt, die finsterste Zeit dieser Welt. Und dass du dort deine Gläubigen und Heiligen, deine Frommen bewahrst und dass die Gerechten und Verständigen dazu benutzt, dass die, die sich nicht ihre Knie vor dem Feind und dem Antichristen beugen, dem Tier, dass du sie herausrettest und dich ihnen offenbarst. Herr, und wie viele schreien im Himmel und auf Erden zu dir und du wirst alles zu deiner Zeit erfüllen. Herr, nun komm und nimm uns in deinen Frieden. Lass auch das Wort, auch in all seinem ganzen Umfang, doch auch lebendig werden in uns, dass wir wissen, dass du alles in deinen Händen hältst und alles zum Ziel bringst. Und nun segne uns den Tag, segne deine ganze Gottesgemeinde und bringe sie zum Ziel. Lass uns gehorsam sein deinem Wort, wie es uns mehrfach jetzt begegnet ist. Und dann fülle uns mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, mit deinem Wort und bereite uns zu auf deinen großen Tag. Segne den restlichen Tag heute, geh mit uns und segne alle, die Dienste noch da sind und lass uns freuen in dir und in deinem Segen. Amen. Amen.